Für das Deutsche Romantikmuseum in Frankfurt am Main sieht es nicht gut aus. In Frankfurt haben Sparbeschlüsse offenbar einen dringend erforderlichen Erweiterungsbau gestoppt. Nähere Informationen liest man heute im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Und da grüße ich Lothar Müller. Schönen guten Morgen.
Also.
Wenn man mal ganz ehrlich ist, besteht doch das Deutsche Romantikmuseum vor allem aus verstaubten Schätzen im Keller des Geburtshauses von Johann Wolfgang von Goethe, oder?
Naja, verstaubt sagt sich immer so leicht, weil bei Archiv denkt man irgendwie auch automatisch immer an Staub. Nun, es ist aber gar nicht nur Papier und alte Dokumente, Manuskripte in Archiven, sondern gerade in diesem sind auch sehr viele Dinge. Und wenn man in die jetzigen Ausstellungen geht im Goethehaus, da ist ja das Freie Deutsche Hochstift der Träger, dann sieht man das auch. Also die Vielzahl der Gemälde, die Vielzahl übrigens auch der Möbel, also all das, was man sozusagen der Alterskultur zurechnen kann, und von denen kann man Staub wunderbar abwischen.
Ja, man kommt bloß immer nicht dazu, weil man ja gar nicht alles ausstellen kann. Das meinte ich eigentlich mit verstaubt. Man muss es ja irgendwo lagern, weil man es eben dem Publikum nicht zugänglich machen kann. Man ist zu klein.
Genau, die würden unheimlich gerne, glaube ich, ganz viele Dinge abstauben und vorführen und dem Publikum zeigen und platzen halt wirklich aus allen Nähten. Das ist nämlich ein sehr, sehr großes Archiv. Das ist dem Goethehaus gewissermaßen angegliedert und man stellt sich das vor wie so ein Personalmuseum, dass da irgendwie vor allem Goethe gesammelt wird. Das ist aber gar nicht so. Das ist ein sehr, sehr breit gefächerter Archivbestand, der eben ganz viele Bestände der deutschen Romantik umfasst. Das hat mit Frankfurt zu tun. Also Goethe selber war Frankfurter Kaufmannssohn. Die Familie Brentano, die dort lebte, hat eben sehr viele Literaten auch hervorgebracht. Clemens Brentano, seine Schwester Bettina von Arnim, die kamen alle aus dieser Familie. Die Welt kannte übrigens Goethe gut. Und das ist eigentlich so eine Frankfurter Hintergrundswelt, die tief zurückreicht, so bis ins 17. Jahrhundert. Diese Brentanos kamen ursprünglich aus Norditalien. Und da hat sich sehr, sehr viel angesammelt. Und dann haben die im 20. Jahrhundert dazu gesammelt, also Teilnachlässe der Brüder Schlegel, dann haben sie Tieck, dann haben sie Eichendorff. Und später kam dann noch Hugo von Hofmannsthal hinzu. All das ist dort versammelt. Und da könnten die natürlich wunderbar opulente große Ausstellungen machen und wollen deshalb jetzt die Gelegenheit beim Schopf greifen. Erweiterungsbau muss sowieso sein und dann warum nicht ein großes Romantikmuseum?
Ja, das fragt man sich nämlich, warum wird das nicht präsentiert, museal tatsächlich aufgearbeitet, denn immerhin schwärmt man beispielsweise im Ausland ja sehr für die deutsche Romantik.
Es ist ja auch so, bei uns hat sich, vielleicht ist das auch heute im Schulunterricht noch so, ja so eine Opposition eingebürgert, Klassikromantik. Da würde man den Goethe auf die Seite der Klassik tun und die Romantiker eben auf die Seite der Romantik. Im Ausland, im Angelsächsischen zumal, gibt es so einen Begriff German Romanticism, da würden die Goethe reintun. Also das ist so eine große Epoche, in der eigentlich die moderne Welt beginnt, auch übrigens durch die napoleonische Ära, die Goethe ja auch miterlebt hat. Und all das ließe sich da zeigen. Nun hat es dort ja wohl Pläne gegeben, die sehr weit gediehen sind.
Also ja, ich kann mich nämlich erinnern, vor einem halben Jahr habe ich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung noch Jubel gelesen. Jetzt geht es endlich voran, weil das Haus des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels nebenan sozusagen frei wird.
Ja, die sind da ausgezogen, das steht schon leer und das kann man einbeziehen, könnte man umbauen und dann geht es natürlich wie immer um die Frage, wer beteiligt sich an den Kosten. Das sind in diesem Fall vier Parteien. Also es ist das Land Hessen, was mitmacht. Es ist der Bund, der mitmacht. Es ist die Stadt, die mitmachen wollte. Und es sind in Frankfurt auch Tradition private Spender, die da mitmachen wollen. Insgesamt würde das 16 Millionen Euro kosten, so viel ist da veranschlagt. Und das würde man ungefähr vierteln. Also der Bund nimmt 4, das Land nimmt 4 Millionen in die Hand. Die Stadt hatte das versprochen und Bürger wollten 4 Millionen bereitstellen, darunter glaube ich die Deutsche Bank. Und jetzt ist die Stadt aus diesem Finanzierungsbouquet gewissermaßen ausgebrochen und herausgebrochen. Und es gibt einen Beschluss, mit dem, glaube ich, aber auch der Bürgermeister nicht ganz zufrieden ist und vor allen Dingen auch nicht der Kulturdezernent. Die waren alle sich mit der jetzigen Leiterin des Freien Deutschen Hochstifts, das ist eine Germanistin, Anne Bohnenkamp, sehr erfahren auch in Ausstellungen, einig, dass man das eigentlich will. Und jetzt geht es darum, ob dieser Beschluss dann wirklich Bestand haben soll.
Ja, und dann lese
oder ob
ich bei
es noch
Ihnen,
Rückwege gibt.
Und dann lese ich bei Ihnen, dass es sogar eventuell einen Abriss des frei und quasi fast bezugsfertigen Hauses dann geben wird, wenn man da jetzt nicht von abrückt.
Ja, umbauen müsste man ja in jedem Fall. Und da ist jetzt sozusagen die städtische Baugesellschaft eben dann auch noch dabei. Und die würden eigentlich dann jetzt wieder einen Architektenwettbewerb für das ehemalige Gelände des Börsenvereins auch ausschreiben und eben schon mal im Vorhinein drängen, wie so steht es im Artikel, auf umgehenden Abriss. Das ist ja ein leerstehendes Gebäude und rasche Bebauung. Und das heißt, es ist da jetzt eigentlich sehr schnell eine Entscheidung zu treffen. Also die Frankfurter Stadt müsste sehen, ob sie es nicht doch hinkriegt, sich in diese ja schon bestehende Koalition sozusagen wieder zurückzubewegen.
Klingt aber irgendwie nicht ganz wahrscheinlich, weil man sich nur gerade entschlossen hat zu sparen.
Ja.
Aber gut.
Ja, ja. Das ist nun eine Sparmaßnahme, die, glaube ich, alle überrascht hat, denn das ist ja eine Sparmaßnahme, die Folgen hat für die Stadt, und zwar, dass ihr ja auch Gelder dann entgehen, nicht? Also wenn die anderen da mit dem Geld schon stehen und sagen, wir geben euch das, dann ist natürlich auch eine Chance vertan. Also es ist ja nicht so, dass das Geld dann irgendwo anders gießkannenmäßig verstreut wird, sondern das wäre jetzt die Gelegenheit gewesen, und da ist, glaube ich, auch vermute ich doch im Hintergrund, zumal eben ja auch nicht alle Entscheidungsträger in Frankfurt jetzt mit diesem Beschluss glücklich sind. Da ist hoffentlich noch Bewegung da, dass die sich das nochmal überlegen.
Die bisher unguten Entwicklungen in Frankfurt am Main in Sachen Romantikmuseum nachzulesen in der heutigen Ausgabe der Süddeutschen Zeitung. Lothar Müller, kommen wir mal zu erfreulicheren Museumsdingen. Nach einem Jahrzehnt Umbau erstrahlt in Wien ein wahrer Schatz. Und da kann man sich Anregungen holen, wie man mal einen Tisch decken könnte, wenn man es mal ganz hübsch machen möchte, wie das Salz gereicht wird, nämlich in einer vergoldeten Saliera.
Ja, die stammt von Benvenuto Cellini, war immer schon berühmt. Der Kollege Gottfried Knapp, der jetzt diese wiedereröffnete Sammlung vorstellt, sagt, das ist gewissermaßen die Nofretete dieser Sammlung. Da sitzen sich gewissermaßen Götterfiguren gegenüber, und das ist wunderbar anzusehen. Das Ganze ist aber natürlich auch mit einem Konzept versehen. Also man eröffnet jetzt gewissermaßen wieder eine große Kunstkammer, die besteht aber wiederum aus vielen kleinen Kunstkammern, die
aus
von
20 Sälen, ne?
Ja, die aus einzelnen Sammlergeschichten zusammengesetzt sind. Und das, was jetzt der Artikel beschreibt, ist eben zum einen natürlich diese wunderbaren Dinge, die es dort zu sehen gibt. Und das ist ja in gewisser Weise Kunst, die sehr nah am Alltag ist. Also Sie haben gesagt Salzfässchen.
Denn zwischen den Göttern ist ein kleines, ist ein kleines Schälchen, in dem dann das Salz gereicht
wird.
Das ist ja auch wertvolle Salz.
Ja, und eine Schale kann man natürlich auch sozusagen mit Schiffsanmutungen versehen. Und es ist also ja immer möglich, Alltagsgegenstände sozusagen allegorisch auszugestalten. Und das wurde getan in allen möglichen Materialien, in allen möglichen kleinen und großen Formen, eben auch gerade in kleinen. Und diese Kunstkammerkultur, die gehört natürlich sehr stark sozusagen zur Habsburger Welt dazu. Also einer der bedeutendsten Kunstsammler war eben Rudolf II. In Prag, der auch eine entsprechend gebührende Rolle in Wien immer gespielt hat und jetzt auch in dieser Neueröffnung spielt. Und das, was jetzt das Konzept trägt, ist, dass es nicht einfach nur Highlights nebeneinander posiert, sondern dass es versucht, sowas wie die Profile der einzelnen Sammlungen und Sammler herzustellen. Also im Grunde ist es auch ein bisschen eine Ausstellung über Ausstellungen. Also dass man sieht, wie wurde gesammelt, was war der Geschmack dieses und jenes Sammlers, was wurde dort von den Sammlern individuell zusammengestellt. Man geht gewissermaßen auch durch eine Geschichte der Kunstkammer, wenn ich es recht verstanden habe.
Und bestaunt Schätze und Wunder nachzulesen heute über Wien und das wunderbar eröffnete, wiedereröffnete Museum in der heutigen Süddeutschen Zeitung. Lothar Müller, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.
Ja, Ihnen auch. Alles Gute.
Tschüss.